Das Thema der Predigt ist Gott lieben. Dazu der Bibeltext aus Markus 12, Vers 28 bis 31. Ein Schriftgelehrter war dazugekommen und hatte die Auseinandersetzung mit angehört. Als er merkte, wie treffend Jesus den Sadduzäern geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches Gebot ist das wichtigste von allen? Jesus antwortete: Das wichtigste Gebot ist dieses: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Und als zweites kommt dieses dazu: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Endlich, so möchte man sagen, endlich ist da ein Schriftgelehrter, der eine ehrliche Frage stellt. Endlich ist da einer von der hohen Geistlichkeit der Juden, der Jesus keine Falle stellen möchte. Endlich meint es jemand ernst mit seiner Frage. Und es geht nicht um eine belanglose Frage, es geht um keine Nebensächlichkeit, hier geht es um das Zentrum unseres Glaubens überhaupt, es geht um die Mitte unserer Beziehung zu Gott. Welches ist das wichtigste von allen Geboten? Für die Juden war diese Frage besonders wichtig, denn sie hatten nicht nur die 10 Gebote. Im Laufe der Jahrhunderte hatten sich die Gebote summiert auf eine Zahl von 613. Davon waren 365 Verbote und 248 Gebote. Und dazu kamen noch einmal Tausende von Satzungen der Ältesten. Wer wollte da den Überblick behalten? Es ist nur zu verständlich, dass die Juden dies oft als eine große Last empfanden. Wie sollten sie sich bei all den vielen Geboten sie nur annähernd merken und sie dann auch noch befolgen können? Da war die Frage schon angebracht: Was ist denn das Wichtigste von dem allen? Worauf soll ich mich als erstes konzentrieren, wenn meine Beziehung zu Gott gut werden soll? Was ist das Wichtigste, wenn mich der Wust der vielen Einzelgebote überfordert? Zugegeben, für uns Christen ist es nicht mehr so extrem wie bei den Juden damals. Wir kennen schon das Zentrum unseres Glaubens. Jesus ist der Erlöser, der ist sogar unser ganz persönlicher Erlöser. Wir leben von seiner Gnade. Jesus ist das Fundament, auf dem wir aufbauen. Das ist uns klar, zumindest theoretisch. Aber dann geraten wir doch manchmal ins Schwimmen. Denn uns wird von allen möglichen Seiten gesagt und unter die Nase gerieben, was wir doch als Christen gefälligst zu tun haben. Ich will es nicht konkret sagen, sondern nur ein bisschen allgemein. Dies darf ein Christ keinesfalls vernachlässigen. Und jenes ist auch wichtig. Und wenn du dies nicht tust, dann musst du dich ernstlich fragen lassen, ob du überhaupt richtig glaubst. So wird es uns gesagt. Und da wird auch die Frage für uns wichtig: Was ist denn das Wichtigste? Was ist das Zentrum des Glaubens? Was ist die Mitte? Was dürfen wir auf keinen Fall vernachlässigen? Jesus gibt hier die alles entscheidende Antwort. Er antwortet dem Schriftgelehrten so, als hätte er auf diese Frage geradezu gewartet. Endlich stellt jemand die richtige Frage. Endlich dringt jemand zum Zentrum vor. Endlich Interessiert sich jemand nicht nur für seine persönlichen Vorlieben, für seine eigenen Bedürfnisse, für sein persönliches Glaubenshobby, für das, was ihm gerade in den Kopf kommt oder für das, was andere ihm einreden. Endlich will jemand wissen, was wirklich wichtig ist. Und die Antwort Jesu ist schon erstaunlich. Er zählt jetzt keine bestimmte Anzahl von Geboten auf, die nun wirklich wichtig wären, 10 oder 20 oder 30. Nein, er konzentriert sich auf ein Gebot, so wie es der Schriftgelehrte von ihm auch erwartet hat. Aber es ist ein Doppelgebot. Das Gebot, Gott zu lieben und den Mitmenschen zu lieben. Aber wir werden uns heute auf das Erste konzentrieren. Wir werden uns einmal einschränken auf das Gebot, Gott zu lieben. Was bedeutet es eigentlich, Gott zu lieben? Manch einer denkt vielleicht, nun ja, das ist doch ganz klar, wenn ich meinen Mitmenschen liebe, dann zeige ich damit, dass ich Gott liebe. Stimmt das? Ist Nächstenliebe gleichzeitig Gottes Liebe? Jesus hat zwar diese beiden Gebote sehr eng miteinander verknüpft, Gottes Liebe und Nächstenliebe stehen so dicht beieinander, dass man das eine ohne das andere nicht haben kann. Und trotzdem geht die Gottesliebe nicht in der Nächstenliebe auf. Die zwei sind sogar deutlich voneinander zu unterscheiden. Wie soll unsere Liebe zu Gott denn nun aussehen? Zunächst fällt uns ja auf, dass es eine Aufforderung ist. Jesus fordert uns auf, Gott zu lieben. Kann man Liebe befehlen? Normalerweise geht das ja nicht. Aber hier geht das sehr wohl, denn Gott hat den ersten Schritt getan. Er hat uns zuerst geliebt. Wir sind also Geliebte und Geliebte können lieben. Das ist uns jetzt möglich. Und weil wir aus den Liebeskräften Gottes schöpfen können, ist die Liebe für uns jetzt auch eine reale Möglichkeit. Und weil ein Geliebter lieben kann, soll er auch lieben. Weil Gott uns so sehr liebt und geliebt hat und lieben wird, sollen wir Gott auch lieben. Unsere Liebe soll nun eine ganz bestimmte Qualität haben, wenn es darum geht, Gott zu lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Das Herz ist die Mitte unserer Person, also nicht die Pumpe, die wir in uns haben. Nach biblischem Verständnis ist das Herz die Mitte der Person. Dort ist das Zentrum sowohl unseres Denkens als auch unseres Fühlens und auch unseres Wollens. Mit der Seele meint Jesus dann speziell die Empfindungen und die Gefühle. Das Denken umfasst den Verstand, die Vernunft, unsere Gesinnung, unser Streben, unser Verlangen. Und mit der Kraft hat Jesus alles zusammengefasst, was mit Kraft zu tun hat. Körperkraft, Nervenkraft, auch Finanzkraft, die Kraft unserer Begabungen und die Kraft unserer Gaben. Mit all dem sollen wir unsere Liebe zu Gott ausdrücken. Nichts soll ausgespart werden. Kein anderer Teil unseres Seins steht im Absatz, wenn es um die Liebe zu Gott geht. Und die Liebe ist ungeteilt, sie ist ganz. Deshalb hat Jesus auch hier dreimal gesagt, ganz. Die Liebe ist eine Ganzheit. Die Liebe zu Gott soll also nicht halbherzig sein, auch nicht seelenlos. Das Denken wird nicht ausgespart. Wir müssen unseren Verstand also nicht an der Garderobe abgeben, wie es manchmal behauptet wird. Die Liebe soll auch nicht mit halber oder mit noch weniger Kraft laufen. Wir sollen Gott ganz und gar lieben mit allem, was wir sind und haben. Jemand hat einmal gesagt, ein halber Glaube ist ein ganzer Unsinn. Und das gilt für die Liebe zu Gott erst recht. Eine halbe Liebe ist blanker Unsinn. Wir sollen Gott ganz lieben, denn damit spiegeln wir die Liebe Gottes wider. Gottes Liebe zu uns ist ganz. Er liebt uns ganz, ungeteilt, er hält nichts zurück. Und deshalb können wir Gott auch ganz lieben und deshalb sollen wir ihn auch ganz lieben. Wie soll unsere Liebe zu Gott nun praktisch aussehen? Ein Vergleich kann uns hier helfen. Der Vergleich mit einem Liebespaar. Vielleicht kommt euch dieser Vergleich ein bisschen gewagt vor. Was hat denn unsere Liebe zu Gott mit der Liebe eines verliebten Liebespaares zu tun? Doch Gott hat diesen Vergleich selbst gewählt. Schon im Alten Testament stellt er sich selbst als liebender Bräutigam vor und sein Volk Israel ist seine geliebte Braut. Und im Neuen Testament wird dieses Bild auch verwendet. Dort sagt Jesus von sich, dass er der Bräutigam ist und dass die Gemeinde, dass seine Nachfolger seine geliebte Braut sind. Es ist also völlig in Ordnung, unsere Liebe zu Gott mit der Liebe von Braut und Bräutigam zu vergleichen. Liebende fühlen sich zueinander hingezogen. Sie sind in Gedanken viele Male beim anderen. Im Laufe des Tages können sie gar nicht anders, als immer wieder an den Geliebten zu denken. Und sie verbringen so viel Zeit miteinander, wie es nur irgend geht. Liebende möchten die Gedanken und Wünsche des Geliebten kennenlernen. Man möchte dem anderen gefallen und lässt sich deshalb auch vom Geliebten korrigieren. Liebende tun sich gegenseitig viel Gutes und sie rechnen auch nicht nach, wenn sie dem anderen etwas schenken. Liebenden tut es auch überhaupt nicht leid, wenn sie für den anderen Opfer bringen. Liebende tun das einfach. Was bedeutet das nun für unsere Liebe zu Gott? Greifen wir hier ein paar Gedanken heraus. Ich habe insgesamt 7 ausgewählt. Das erste, Gott lieben bedeutet, Zeit mit Gott zu verbringen. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Zeit mit Gott verbringen. Einfach nur die Gegenwart Gottes genießen. Mit ihm reden und vor ihm schweigen. Es ist viel wichtiger, mit Gott zusammen zu sein, als etwas für Gott zu tun. Es gibt immer wieder Phasen in unserem Leben als Christen, wo dies aus dem Gleichgewicht gerät. Mir ist das auch manchmal im Laufe der Jahre passiert, bis Gott mich wieder darauf aufmerksam gemacht hat, du tust zwar viel für mich, aber du solltest mehr Zeit mit mir verbringen. Das hat mir dann jedes Mal einen Schreck eingejagt, aber es war auch erleichternd. Denn es macht mir deutlich, dass es Gott nicht darum geht, dass ich noch mehr tue und noch mehr tue, bis ich dann schließlich ausgebrannt umfalle. Ich bin nicht nur dann etwas wert, wenn ich möglichst viel leiste. Gott freut sich, wenn ich mit ihm zusammen bin. Und ich darf die Zeit mit Gott genießen. Und es ist richtig befreiend, das aus dieser Perspektive zu sehen. Wir nennen diese Zeit ja mit dem Begriff stille Zeit. Stille Zeit, das kann ja auch ziemlich technisch und sachlich ablaufen. Wir können unsere stille Zeit tatsächlich sachlich abhandeln. So als ein Tagesordnungspunkt unter vielen im Laufe des Tages. Aber so soll es nicht sein, es soll vielmehr lebendig zugehen. Denn schließlich teile ich als Liebender meinem geliebten Gott mit, was mir auf der Seele brennt. meine Sorgen und meine Freuden, meine Gedanken und meine Fragen, meine Sehnsüchte und meine Befürchtungen. All das und vieles mehr können wir Gott im Gebet sagen, und er hört wirklich geduldig zu. Das zweite, Gott lieben bedeutet, die Gedanken Gottes kennenlernen zu wollen. Liebe ist etwas Gegenseitiges. Nicht nur ich will meine Gedanken bei Gott loswerden, Gott möchte mir seine Gedanken auch mitteilen. Und wenn ich Gott liebe, dann bin ich doch brennend daran interessiert, zu erfahren, was Gott wichtig ist. Ich will es wissen, worüber er sich freut und was ihm zuwider ist. Und natürlich möchte ich mich danach richten. Denn Liebende wollen sich gegenseitig nicht ärgern und erst recht nicht verletzen. Gott hat seine Gedanken aufschreiben lassen. In der Bibel können wir sie nachlesen. Die Bibel kann man ja ganz unterschiedlich sehen, als Gesetzbuch oder als Lehrbuch oder als Anleitung zum Leben oder als Buch der Geschichte Gottes mit den Menschen. An all dem ist Wahres dran. Aber das Wesentliche an der Bibel ist etwas ganz anderes. Sie ist ein gewaltiger Liebesbrief Gottes an uns Menschen. Dort hören wir unseren himmlischen Vater mit uns reden. Das dritte, Gott lieben bedeutet, sich von Gott korrigieren zu lassen. Liebende möchten sich ja gegenseitig gefallen, doch manchmal ist es so, dass dem einen am anderen etwas stört. Das führt zu unnötigen Reibereien. Es stört die Beziehung der Liebenden untereinander. Und es ist schon erstaunlich, zu welchen Veränderungen wir fähig sind, wenn wir jemanden lieben und ihm gefallen wollen. So gibt es natürlich auch manches, was Gott an uns stört. Das kann Sünde sein oder eine schlechte Gewohnheit oder ein negativer Charakterzug. Wenn wir Gott lieben, dann möchten wir das verändern. Und weil Gott uns liebt, beflügelt uns das, die Veränderungen auch wirklich in Angriff zu nehmen. Das vierte, Gott lieben bedeutet, Gutes für Gott zu tun. Für Liebende ist es selbstverständlich, dass sie sich gegenseitig Gutes tun wollen. Sie fragen sich, was dem anderen wichtig ist, und dann tun sie es ohne Zwang, ohne Murren, einfach aus Liebe. Und das ist auch so in der Beziehung zu Gott. Wir wollen als Liebende wissen, was Gott wichtig ist. So erfahren wir zum Beispiel, dass Gott sich darüber freut, wenn wir in seinem Reich mitarbeiten. Wenn wir also die Gaben und Begabungen, die Gott uns ja geschenkt hat, nicht brach liegen lassen, sondern sie für uns, für ihn einsetzen. Und wir tun das dann aus Liebe. Nicht, weil es ja doch irgendjemand in der Gemeinde machen muss, oder weil man das schließlich als Christ macht, nein, aus Liebe zu Gott. Die Liebe zu Gott beflügelt uns zur Mitarbeit in der Gemeinde und sonst in seinem Reich auch über die Gemeinde hinaus. Das fünfte, Gott lieben bedeutet für Gott Opfer zu bringen. Vor einigen Jahren ist mir etwas passiert, das mir zunächst etwas merkwürdig vorkam. Ich saß an meiner Steuererklärung und hatte dann dabei auch die Spendenbescheinigungen in der Hand. Und da setzte sich in mir ein Gedanke fest. Diese Spenden sind eine Liebeserklärung an Gott. Erst wollte ich diesen Gedanken beiseite schieben, denn er kam mir, wie gesagt, merkwürdig vor. Aber dann ging mir auf, dass das ja stimmt. Das, was ich Gott abgebe, ist ein Zeichen dafür, wie sehr ich ihn liebe. Liebe rechnet nicht, sie schenkt einfach. Und es tut dem Liebenden auch anschließend nicht leid, dass er etwas verschenkt hat. Das Sechste, Gott lieben bedeutet, ihm diese Liebe auch zu sagen. Das tun wir ja einmal grundsätzlich, wenn wir unser Leben mit Gott beginnen. Da beginnt also die Liebesbeziehung zu Gott. Und das tun wir dann in der Taufe. Dort versprechen wir Gott, ich will mich mit dir verbinden für Zeit und Ewigkeit. Hier machen wir unsere Liebesbeziehung zu Gott fest. Doch auch dann, wenn wir schon Jahre oder Jahrzehnte mit Gott leben, sollten wir ihm unsere Liebe auch immer wieder sagen, in unseren Gebeten oder auch in Anbetungszeiten. Wir haben es eben in dieser Anbetungszeit gemacht. Wir haben Gott unsere Liebe gesagt und ich hoffe auch von Herzen. Viele Anbetungslieder sind dafür eine echte Hilfe. Für mich sind sie einfach genial. Und das Siebte, Gott lieben bedeutet, all das zu achten und zu ehren, was Gott liebt. Was liebt Gott? Stichworte sollen hier genügen. Gott liebt seine Schöpfung. Das ist nicht die Erfindung einer Partei oder einer jugendlichen Bewegung, wie sie heute unter uns lebt. Das ist Gottes Erfindung. Gott liebt seine Schöpfung. Gott liebt seine Gemeinde. Ja, er liebt sogar alle Menschen. Und hier sind wir eben ganz dicht dran an der Nächstenliebe. Und das, was Gott liebt, das soll uns ein Ansporn sein, unserem Gott hier nachzueifern. Ist das nicht überwältigend schön, dass Gott uns liebt und dass wir ihn lieben dürfen? Dass also unsere Beziehung zu Gott nicht distanziert sein soll, sondern so innig, so nahe. Es tut uns gut, über diese Liebe immer wieder nachzudenken, und es ist befreiend, diese Liebe zu leben. Ich bete. Danke, Vater im Himmel, dass du uns liebst. Danke, dass du uns einlädst, auch dich zu lieben. Und danke, dass das so wohltuend ist, in einer Liebesbeziehung zu dir zu sein. Amen.